das, was gestern passiert ist hier in Balingen, es zeigt nur, wie weit wir gekommen sind. Und der Untergang Balingens und Deutschland. Dann frage ich mich manchmal, wenn das Gericht Gottes über uns einbricht, oder ist es ein Fluch? Ich werde eher plädieren, es ist mehr ein Segen als ein Fluch. Wenn Balingen wirklich gerichtlich von Gott her bestraft wird und die Menschen wieder umkehren, dann ist es ein Segen. Aber es wird nicht einfach sein, es wird schmerzhaft sein für alle, die Beteiligten, auch für uns als Christen. Aber es wird für uns eine Gelegenheit sein, für Gott hinzustehen und das Licht zu leuchten. Ja, heute habe ich ein sehr interessantes Thema, und zwar Erwartungen. Ich habe darüber nachgedacht, was könnte ich euch sagen heute. Und ich denke, Erwartungen wäre so das, was dran ist. Erwartungen, was erwartest du? Was erwartest du? Unsere Gesellschaft schreibt uns vor, wie wir was zu erwarten haben. Und da gibt es in der Bibel eine sehr interessante Geschichte, die Geschichte vom Naaman. Ich denke, die meisten von euch kennen die Geschichte. Der Naaman hat auch Erwartungen gehabt. Und zwar, es kommt in 2. Könige, Kapitel 5, die dies aufschreiben oder nachschlagen wollen, es kommt in 2. Könige, Kapitel 5. Naaman, der oberste Heerführer von Syrien, war ein ausgezeichneter Soldat und Stratege. Er genoss hohes Ansehen und der Könige schätzte ihn sehr. Hatte doch der Herr durch Naaman den Syrer zum Sieg über die Feinde verholfen. Der Herr hat Syrien geholfen. Doch Naaman war aussätzig. In seinem Haus lebte ein israelisches Mädchen. Syrische Soldaten hatten es auf ihren Raubzug in das Land Israel gefangen genommen und nach Syrien verschleppt. Sie war die Sklavin von Naamans Frau geworden. Eine sehr interessante Aussage hier, aber das wird sich alles wenden. Eines Tages sagte das Mädchen zu ihrer Herrin: Ach, wenn mein Herr doch einmal zu dem Propheten gehen würde, der in Samarien lebt, der könnte ihn von seiner Krankheit heilen. Da merkst du schon, das Mädchen hat ein anderes Herz. Obwohl sie Sklavin ist, fühlt sie für diesen Naaman. Naaman ging daraufhin zum König und berichtete ihm, was das Mädchen aus Israel gesagt hatte. Der syrische König bestärkte ihn, den Propheten aufzusuchen, gab ihm ein Empfehlungsschreiben von dem König von Israel mit. Naaman machte sich auf den Weg. Er nahm 7 Zentner Silber, 700 Kilo Silber, 70 Kilo Gold, 1 Barren Gold, so wie damals, wie auch heute, mit 1 Barren Gold kannst du ein Haus bauen. Das sind ungefähr 400.000 Euro. 1 Kilo. 70 Kilo, das ist ein Haufen Zeit, gell? 10 Festkleider als Geschenk mit. Das schrieben vom König Joram in Israel lautete: Der Mann, der dir diesen Brief überreicht, ist mein Diener Naaman. Ich habe ihn zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz heilst. Sehr interessante Aussage. Er geht zum König, der König weiß überhaupt nichts, aber es wird ein Ort des Zeugnisses. Als Joram den Brief gelesen hatte, zerriss er, entrüstete seine Kleider und rief: Bin ich etwa Gott, der Macht über Leben und Tod besitzt? Wie kommt der Syrer nur darauf, einen Aussätzigen zu mir zu schicken, damit ich ihn heile? Es liegt ja auf der Hand, was er will. Krieg will er mit uns. Und das hier ist nur ein Vorwand. Also, er sieht nur das Böse, aber es kommt das Gute. Pass auf, Gott wendet den Fluch zum Segen um. Schon bald hörte auch der Prophet Elia, dass der König voller Entrüstung seine Kleider zerrissen hat. Er schickte einen Boten zum Palast und ließ Joram ausrichten: Warum bist du aufgebracht? Schicke diesen Mann zu mir. Er soll erkennen, dass es hier in Israel einen Propheten des wahren Gottes gibt. Halleluja. Da denke ich, wow, ja. Gott ist am Wirken hier, er wird was tun. Kurze Zeit später fuhr Naaman mit seinem Gespann bei Elisha vor. Der Prophet schickte einen Diener vor das Haus, der dem syrischen Heerführer sagte: Geh in den Jordan und tauche dich 7-mal in Wasser unter, dann wird dein Aussatz verschwunden und du bist wieder gesund. Ich finde es echt interessant, wie Gott das alles so hinrichtet. Der taucht in den Jordan, der Jordan fließt ins Tote Meer und das ganze Zeug geht in den Tod, gell? Tote Meer. Aussatz war ja hoch ansteckend damals. Und ich meine, wenn du in das Fluss reingehst, dann könnte es auch sein, dass irgendjemand unterwegs auch noch diesen Aussatz bekommt, aber im Toten Meer, da überlebt nichts mehr. Da wurde Naaman zornig, kehrte wieder um und schimpfte: Ich hatte erwartet. Seine Erwartung. Schön, gell? Interessant, wie ist diese Erwartung? Er hat sich da ein Bild vorgemalt. Ja, so wird der Prophet dies und das machen und so weiter und so fort. Erwartungen. Ich hatte erwartet, der Prophet würde zu mir herauskommen, sich vor mir hinstellen und zum Herrn, seinem Gott, beten. Ich hatte mir vorgestellt, wie er seine Hand über meine Krankenstellen hielt und mich aus meinem Aussatz befreit. Als ob unsere Flüsse Abana und Parpa, die durch Damaskus fließen, nichts wären. Dabei sind sie viel säuberer als alle Bäche Israels. Kann ich nicht auch darin baden und gesund werden? Nein, weil sie nicht ins Tote Meer fließen. Voller Wut machte sich auf dem Heimweg, doch seine Diener versuchten ihn zu beschwichtigen. Herr, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, dann hättest du es sicher auf dich genommen. Und nun hat er dir nur befohlen, dich zu baden, damit du gesund wirst. Dann kannst du es doch erst recht tun. Naaman ließ sich überstimmen und fuhr an den Jordan hinunter, wie der Bote Gottes es befohlen hatte, stieg ins Wasser, tauchte 7-mal unter und tatsächlich seine Haut war wieder glatt und rein. Er war gesund. So wirkt Gott, gell? Nicht nach seiner Erwartung, sondern nach Gottes Erwartung. Er kehrte mit seinem ganzen Gefolge zum Propheten zurück und bekannte: Jetzt weiß ich, dass es nirgends auf der Welt einen wahren Gott gibt, außer in Israel. Nimm darum ein Dankeschön von mir an. Doch Elisha wehrte ab: So wahr der Herr lebt, den ich diene, ich nehme kein Geschenk. Naaman versuchte ihn mit allen Mitteln zu überreden, aber ohne Erfolg. Schließlich bat er, wenn du schon nicht willst, mein Herr, dann habe ich einen Wunsch. Ich möchte so viel Erde von hier mitnehmen, wie zwei Maultiere tragen können. In Zukunft will ich nämlich keinen anderen Göttern mehr Brand- und Schlachtopfer darbringen als nur der Herr, den Gott Israels. Ich möchte ihn auf der Erde aus seinem Land anbeten. Doch eines möge der Herr mir vergeben, wenn mein König zum Beten in den Tempel des Gottes Rama geht, dann stützt er sich auf meinen Arm und so muss ich mich auch niederwerfen, wenn er sich vor seinem Gott zu Boden wirft. Das möge der Herr mir vergeben. Was für ein wunderbarer Tag. Auf einmal hat Israel auch Frieden, gell? Weil dieser Heerführer, dieser Soldat, dieser General erkannte, dass Gott in Israel lebt. Warum noch diese Leute noch angreifen? Und das Mädchen hat auf einmal ein Heim gefunden, wo sie nicht mehr Sklavin war, sondern Tochter. So stelle ich es mir vor, gell? Sie war auf einmal Tochter geworden und auf einmal war ein Zeugnis da in ganz Syrien und ganz Israel, dass es einen Gott in Israel gibt. Aber das, was ich betonen will, ist dieser Aspekt von Erwartungen. Der Name, der kam und hatte seine Bilder schon im Kopf, wie der Prophet mit ihm umgeht und ihn dann heilt und er geht wieder zurück und er ist der Superheld, gell? Meistens geht es nur um mich und nicht um die anderen. Was sind unsere Erwartungen von Gott? Was erwarten wir von ihm? Wie würdest du darauf reagieren, wenn der Prophet zu dir gesagt hat, geh in den Jordan oder in diesen oder jene Pfütze und wasch dich mal? Ich denke, wir würden auch sagen, bei mir, wenn ich der Hahn auftrete, dann kommt klares Wasser raus. Ich denke, ich tauche mich in der Badewanne unter. Da geht's vielleicht. Was sind unsere Erwartungen? Wie würden wir darauf reagieren? Wer definiert unsere Erwartungen? Ist es nicht unsere Umgebung? Vor einigen Jahren, da war es ja so, die Leute um uns rum hatten allen die Maske auf, jeder 1,50 Meter. Oh, und kein Händedruck mehr, weil man könnte vielleicht was kriegen, gell? Erwartungen. Wie sollte man sich verhalten? So sagt es uns Gesellschaft. So tut man das, so nicht. Das und das tut man und das tut man nicht. Und es war schon immer so, also mach's weiterhin so. Man isst mit Messer und Gabel. Ja? Wir hier im Westen, wir essen mit Messer und Gabel. Das ist richtig so. Da kommt ein Inder aus Indien rüber in den Westen und bestellt sich da im besseren Hotel ein Essen und fängt an zu essen mit den Fingern. Da kommt der Kellner und sagt, das ist ja total primitiv. Da sagt der Inder zu dem Kellner, weißt du, ich weiß, was diese Hände angefasst haben. Und ich weiß, dass ich sie gewaschen habe. Und ich weiß, dass sie sauber sind. Was mit diesem Messer und mit diesem Gabel ist, weiß ich nicht. Und ich weiß auch nicht, wie viele Menschen diese Gabel schon im Mund hatten. Primitiv. Wer definiert primitiv, gell? Erwartungen. Also, so macht man das. So geht es auch mit der Mode und mit allem Möglichen. Vielmals geht es auch so, dass wir oftmals enttäuscht sind. Und deshalb reagieren wir so, wie wir reagieren. Unsere Erwartungen. Wir haben uns und auch unsere Bilder im Kopf, wie und was passieren soll. So soll es passieren und nicht anders. So muss es sein. Und dann sagen wir auch, Gott wirkt so und so. Wirklich? Wirkt er manchmal nicht anders? Und dann verlangen wir auch von Gott, Gott, du musst es so und so machen, sonst klappt es nicht, gell? Sonst mache ich da nicht mit. Auch heute Morgen. Wir sind alle in die Versammlung gekommen und wir haben Erwartungen. Was für Erwartungen haben wir? Der alte Prediger muss so und so predigen, sonst... Diese Lieder muss man singen und so muss man beten. Wirklich? Und es muss immer am Sonntag passieren. Kann es nicht am Mittwoch passieren oder Donnerstag? Kann genauso da passieren. Wir haben da unsere Bilder und unsere Programme und wir wissen nicht und merken nicht, wie wir Gott einschränken in sein Tun. Gott würde so viel mehr tun, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Aber wir schränken ihn ein und sagen, du musst es so und so tun, sonst passt es nicht an. Und wir schränken ihn ein. Wir zwingen ihn in eine Kiste und sagen, so und so musst du sein. Wir gehen in die Wilhelma und schauen die Löwen an und sagen, das sind Löwen, wirklich. Die wären ganz anders, wenn sie im Wilden wären. Aber weil sie in einer Kiste sind oder, was weiß ich, ein Gehege, sind sie so, wie sie sind und liegen faul rum und wir denken, so ist ein Löwe. Oder wie ein Vogel, der im Käfig drin ist und nicht rauskommen konnte. So schränken wir Gott ein mit unseren Erwartungen. Da gab es eine Geschichte von einem Adler. Den hat man als Junge gefangen und dann hat man ihn einen Strick um den Fuß gebunden und hat ihn an einen Pfahl festgebunden. Und der Adler, der lief rum wie die Hühner. So macht man das, gell? Also unsere Erwartungen. Unsere Erwartungen schränken Gott ein. Wisst ihr, wir haben ja die fünf Sinne. Fünf sind es, gell? Fünf Sinne. Augen, also das, was man sieht, das, was man hört, Geschmack, Gefühle und Geruch. Danke. Wisst ihr, mit diesen fünf Sinnen sind wir auf dieser Erde unterwegs. Aber weißt du, dass deine fünf Sinne dich total einschränken? Da gibt es noch viel mehr, das hast du noch gar nicht gemerkt. Wenn ich zum Beispiel jetzt, vor einiger Zeit habe ich ja darüber auch mal kurz Predigt gehalten, wenn man den ganze Frequenzskala anschaut, dann merkt man, wie blind wir sind. Da gibt es ja den Infraschall. Infraschall ist ja das, was die Wale miteinander reden, gell? Das hört man gar nicht. Das ist so ein tiefes Brummen. Und dann geht es weiter und weiter und weiter. Dann gibt es Mittelwelle, Kurzwelle, UKW, Ultra, Kurzwelle und dann geht es weiter bis Gammawelle und was weiß ich, die alles Wellen. Die sehen wir alle nicht, nur diesen kleinen Spektrum des Lichts. Das, was unsere Augen empfangen. Und dann sagen wir, ich sehe, das was ich sehe, das glaube ich. Steckst mal den Finger in die Steckdose, dann siehst du auch was vielleicht nicht so ist. Unsere fünf Sinne schränken uns komplett ein. Aber wir leben in diese Sünde und meinen, Gott muss sich hier uns beweisen in diesem, wie sagt man, in diesem Dasein. Aber weißt du, Gott lebt außerhalb von unseren fünf Sinne. Und er begegnet uns außerhalb unserer fünf Sinne. Deshalb sehen wir ihn nicht und hören ihn auch nicht direkt. Aber er spricht zu unserem Herz. Gott lebt außerhalb dieser fünf Sinne. Er lebt in einer Welt außerhalb unserer Welt. Er lebt die Dinge, die wahren Wert haben. Er lebt in der Ewigkeit schon. Und wir, wenn wir in unsere fünf Sinne leben, dann kann man nur sagen, du tust mir leid. Und so ist es auch. Schaust unsere Leute an hier in Balingen. Was ist das ganze Theater jetzt am gestern? Es war alles nur eine Sinnessache. Es muss mich gut fühlen, es muss mir gut tun, ich muss mich wohlfühlen. Nur die Sinne, die tun mir alle leid. Die leben, die wissen überhaupt nicht, was wirklich da ist. Wir leben da in die fünf Sinne und wir berauben uns selbst. Weißt du, wenn wir unsere Welt anschauen, es ist alles so eingeschränkt. Es gibt nur so und so viel Kilo Gold auf dieser Welt. Es gibt nur so und so viele Tonnen Metall auf dieser Welt. Es gibt nur dies und jenes und alles. Und es ist alles eingeschränkt. Es gibt nur so viel. Mehr gibt es nicht. Und deshalb gibt es auch die ganze Kriege, weil irgendjemand meint, dem sein Gold, ich hätte gern dieses Gold. Nun, wir kämpfen und tun und machen und wissen nicht, dass wir eigentlich außerhalb dieser fünf Sinne leben sollten. Und Gott hat so viel mehr für uns, als das, was wir uns überhaupt vorstellen können. Gott hat so viel. Er hat es unbegrenzt. Da gibt es keine Grenze. Da braucht man nicht drüber kämpfen. Gott hat so viel. Da gibt es eine Geschichte in Johannes Kapitel 6. Johannes Kapitel 6. Ich habe es nur kurz. Da ist Jesus unterwegs und möchte rüber auf den anderen Seite des Sees, um ein bisschen auszuruhen. Als er dort ankommt, sind die ganzen Menschenmassen da, über 5000 Mann ohne Frauen und Kinder. Und Jesus fragt dann einen von seinen Jüngern und sagt, Wo holt man Brot, damit diese alle essen können? Und er sagt, es gibt keinen Bäcker. Wo gibt es denn überhaupt? Jesus sagt, okay, na soll sie mal hinsitzen. Es gibt da einen kleinen Jungen, der hat ein bisschen was dabei. Und er bricht das Brot und teilt die Fische aus. Und es ist unbegrenzt. Das ist die Geschichte, die Gott uns rüberbringen will, mit dem, was er hier in dieser Geschichte erzählt. Ich hab's grenzenlos. Bei mir braucht man nicht kämpfen. Ich hab's im Überfluss. Aber weißt du, wir kommen mit Erwartungen auch sonntags hier in die Gemeinde. Und mit diesen Erwartungen gehen wir auch. Wenn du wenig erwartest, dann gehst du auch mit wenig. Wenn du viel erwartest, gehst du auch mit viel. Gott kann dir eine Predigt geben, da kann der da vorne standen und reden und reden und du hast eine ganz andere Predigt und freust dich. Weil Gott mit dir redet, selbst redet und du denkst, das war mal ein schöner Gottesdienst. Was hat der Prediger gesagt? Ich weiß es nicht, aber ich habe eine Predigt gehabt, die war wunderbar. So wirkt Gott manchmal. Im Überfluss. Lukas 6, 38. Sehr interessanter Vers. Gibt, dann wird euch auch gegeben werden. Ihr werdet mit einem vollen, gedrückten, gerüttelten und überflüssigen Maß an Gutem überschüttet, das ist das, was Gott tut. Gell? Gott wird dir das Maß, mit dem ihr bei anderen misst, auch euch bei euch verwenden. Das ist jetzt das, wie wir uns einschränken. Gott gibt es großzügig, er gibt es im Überfluss, es hat keine Grenzen. Aber wir schränken uns ein und wir nehmen nur ein klein bisschen und wir berauben uns selbst. Und Gott hat uns alles in Jesus gegeben. Aber du wirst entscheiden, wie viel du von Gott kriegst. Du selbst entscheidest. So bildlich gesehen, kommt Gott, kannst du jetzt fragen, okay, gut. Wer ist Gott? Er ist der Schöpfer. Was tut er? Er segnet. Wie viel hat er? Er hat alles. Aber die große Frage liegt da drin, wie sehr liebt er dich? Und das ist der Punkt. Wenn er dich unendlich liebt, dann kriegst du auch alles. Wie viel kann ich erwarten? Alles kann ich erwarten von ihm. Also, wir kommen dann zu Gott und sagen, Gott, ich hätte gern ein bisschen mehr. Ich hätte gern ein bisschen besser Beziehung mit dir. Ich hätte gern, und wir machen das so bildlich gesehen, wie wir so eingeschränkt sind hier auf Erden, so mit Einschränkungen. Wir sagen, Gott, ich will es doch nicht frech sein, aber du könntest mir vielleicht ein bisschen mehr geben. Und Gott sagt, wie viel mehr? Und jedes Mal, wenn wir sagen, wenn wir eine Grenze geben, sagt Gott, ah, das ist ja jetzt frech. Das ist ja richtig frech. Das ist unangebracht, das ist beleidigend. Ich kann dir noch viel mehr geben. Aber wir, weil wir so eingeschränkt sind, sagen wir, ich will es nicht frech sein, ich will vielleicht ein bisschen was. Es ist so bildlich gesehen, wie einer, der kommt und sagt, zu Gott kommt und sagt, ich hätte gern 1 Million. Und Gott sagt, 1 Million? Mit 1 Million? Ich empfinde das als eine Frechheit, dass du 1 Million von mir willst. Das ist unangebracht, das ist nicht gut, das ist beleidigend. Dann sagst du, okay, gut, 10 Millionen. Gott sagt, 10 Millionen? Es ist jetzt bildlich gesehen, gell? 10 Millionen? Das ist aufrecht. Also, das geht nicht. Da sagst du, okay, gut. Also, vergessen wir die 10 Millionen. Ich will die ganze Welt. Und Gott sagt, was? Die ganze Welt? Das ist auch beleidigend, das ist auch frech, das ist unangebracht. Da sagst du, okay, gut, jetzt greife ich nach den Sternen. Ich möchte das Universum. Und Gott sagt, ist immer noch frech, immer noch unangebracht, immer noch nicht so, wie es sein sollte. Dann kommst du zu Gott und sagst, okay, gut, also, ich weiß nicht, wie ich zu dir kommen soll. Mein Kopf ist einfach, ich bring's nicht zusammen. Und Gott sagt, ich will das Beste für dich. Das Beste. Das Allerbeste. Und weniger empfinde ich als frech. Frech dir gegenüber und frech mir gegenüber. Ich will, dass du alles hast. Und so kommen wir zu Gott und sagen, okay, gut, was wäre jetzt nicht frech? Und Gott sagt, wenn du mich willst. Wenn du mich willst, dann kriegst du mich. Und das ist nicht frech. Das ist angebracht, das ist gut, so soll es sein. Also gut, ich will den Schöpfer und nicht seine Schöpfung. Ich will der segnet und nicht seinen Segen. Ich will Gott selbst. Und Gott sagt, okay, wie willst du das jetzt anstellen? Und das finde ich sehr interessant hier, bei diesem Vers. Oh, bei diesem Vers, ich muss der andere Dinge holen. Ich habe einen anderen dabei. Gott gibt mit gedrucktem gerüttelten und überlaufendem Maß gibt er dir. Aber das Maß, mit dem ihr bei anderen oder bei Gott misst, so wird es euch auch gegeben sein. Wenn du wenig willst von Gott, dann hast du auch wenig. Also dann komme ich zu Gott und sage, okay, gut, dann muss ich mich dir ganz geben. Und Gott sagt, so habe ich es gemacht. Ich hab mich dir ganz gegeben. Und so will ich es von dir. Nicht, dass du da irgendwie zu kurz kommst. Ich gebe mir dir komplett und ganz. Und so kommt es der Vers da in Johannes Kapitel 12. Ja, ich versichere euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde kommt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, also zu eigen macht, wird es verlieren. Wer sein Leben in dieser Welt gering achtet, als es sein Leben Gott schenkt, wird es für das ewige Leben erhalten. Gott kommt zu uns und sagt, so wie ich mich dir gegeben habe, so will ich, dass du dich mir gibst. Und das ist dann nicht frech. Alles andere ist frech. Unangebracht. Und so kommen wir zu Gott und sagen, okay, gut, ich will alles von dir. Ich will dich. nicht dein Segen, nicht deine Schöpfung, ich will dich. Alles andere ist mir egal. Und Gott sagt, wenn du mich hast, dann hast du auch alles andere, du brauchst nichts anderes. Und dann kommt dieser Vers in 1. Korinther Kapitel 2. Aber es ist passiert, wie die Schrift heißt. Das ist eine Prophetie für die, die Gott annehmen. Kein Auge hat je gesehen, kein Ohr je gehört und keinen Verstand je erdacht, was Gott für diejenigen bereithält, die ihn lieben. Interessant hier oder wichtig hier ist dieser eine Satz. Ganz zum Schluss, die ihn lieben. Liebe ich, ich schenk mir dir. Ich geb mich dir ganz und gar. Ich geb dich mir mit Haut und Haar. Das ist Gott, das hat Gott schon für uns getan. Und dann können wir in seinem Segen leben. Aber sein Segen natürlich liegt über die Sünde hinaus. Wir leben außerhalb den fünf Sinnen. Ja. Weil die Sinnen uns nur einschränken. Wir müssen auf den Punkt kommen, wo wir mit Gott leben, außerhalb dieser fünf Sinnen. Weil die schränken uns nur ein. Deshalb sagen die Ungläubigen auch, nur das, was ich sehe und das, was ich höre, das glaube ich. Okay, du tust mir leid. Gott hätte noch viel mehr für dich, aber wenn du mit deinen Sinnen leben willst, dann tust du mir einfach leid. Weil ich lebe mit Gott über die Sinnen hinaus, schon in der Ewigkeit hinein. Und freue mich über das, was kommt. Wir wollen aufstehen und miteinander noch beten. Vater, ich möchte dir danken, dass du so viel für uns getan hast. Und ich möchte Buße tun für das, dass ich oftmals so blind und so taub war. Aber ich danke dir, dass du uns führst und leidest. Und du zeigst uns den Weg, dass wir bei dir leben können, über die fünf Sinne hinaus. Ich danke dir. Amen.
Ja, vielen Dank, ihr dürft Platz nehmen. Vielen Dank, Marc, für deine Botschaft heute Morgen. Ja, Dankeschön und danke auch, dass du immer wieder gute Botschaften findest, dich gebrauchen lässt da von Gott. Das ist echt eine Bereicherung, wie ich finde. Und ich möchte euch gerne einladen, wenn ihr Gott Danke sagen möchtet, mit dem, was er euch anvertraut hat, dann ist da jetzt Gelegenheit dafür. Wir wollen zum Gott danken mit einem Opfer und wir werden ein Lied singen und der Martin oder der Shandor wird es einsammeln. Ja.
Ich traue auf dich, o Herr, und ich sage, du bist mein Gott. In deiner Hand steht meine Zeit, in deiner Hand steht meine Zeit. Gelobet sei der Herr, denn seine Liebe mir erwiesen und Güte mir gezeigt.
Ja, danke für eure Gaben. Ich möchte noch die Bekanntmachungen weitergeben. Ab morgen ist die Sommerpause vorbei für den Hauskreis für Jedermann. Und am Mittwoch, denke ich, wird wieder Gebetszeit sein. Und dann ist es so, ich weiß nicht, meine Mutter hat mir das weitergeleitet. Und zwar stand in der Zeitung, die Zeitung haben es vielleicht gelesen, dass am Donnerstag um 14.30 Uhr die Isabella beigesetzt wird in der Friedhofskirche hier in Balingen. Genau, ich kann das auch in die Gruppe stellen, dann könnt ihr es nochmal nachlesen, wer da gerne dabei sein möchte. Genau. Ja, dann haben wir am nächsten Sonntag wieder um 10 Uhr unseren Gottesdienst. Ja, soweit mal die Bekanntmachungen und dann möchte ich euch einladen, gibt es eine Kaffeezeit? Ja, okay, zur Kaffeezeit und Gemeinschaft nach dem Gottesdienst und ja, vielleicht können wir noch aufstehen und gemeinsam noch das Vaterunser beten, ja. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit. Amen. Gesegnete Woche.